Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 2. Juli. Heute mit folgenden Themen.
Gerade jetzt auch in der Corona-Krise, da haben alle geklatscht und das war wahnsinnig. Und jetzt gibt es als nächstes gerade eine Verschlechterung.
Der Berner Regierungsrat will die Läden auch am Sonntag öffnen. Heute beginnen GegnerInnen damit, Unterschriften für ein Referendum zu sammeln. Dann, wegen Protestaktionen vor der UBS und der Credit Suisse hat die Zürcher Staatsanwaltschaft Anklage gegen mehrere KlimaaktivistInnen erhoben.
Allerdings ist es natürlich sehr erstaunlich, dass diejenigen, die auf den dringend notwendigen Klimaschutz aufmerksam machen, angeklagt werden und vor Gericht erscheinen sollen, während diejenigen, die das Klima zerstören, unbehelligt weitermachen können.
Und in Zürich will der Verein Grassrooted ein Gegenmodell zum herkömmlichen Supermarkt etablieren. Der Laden Rampe 21 basiert auf einem ökologischen und solidarischen Ernährungssystem. Wie soll sich das lohnen? Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noel Grossenbacher.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Salim Staubli.
In der Stadt Bern soll die Polizei illegale Partys im öffentlichen Raum frühzeitig unterbinden. Mit dieser Massnahme reagiert die Stadtregierung auf eine illegale Party vor der Berner Reitschule vom letzten Wochenende. In der Nacht auf Sonntag feierten auf der Berner Schützenmatte mehrere hundert Personen eine Party, allerdings ohne davor Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus getroffen zu haben. Im Kanton Bern gilt seit heute eine Ausweispflicht in Bars und Clubs. Zur Rückverfolgung von Corona-Ansteckungen müssen nun alle Besuchenden in Clubs und Bars ihre Ausweise zeigen und sich registrieren lassen. Betriebe, die sich nicht an die Registrierungspflicht halten, müssen mit der Schließung rechnen. Das hat die Kantonsregierung gestern beschlossen. Die Details der Registrierungs- und Ausweispflicht sind noch offen und sollen in einer Verordnung festgelegt werden, welche die Regierung nächste Woche erlassen will. Die neue Regelung bedeutet, dass niemand mehr ohne Ausweis an eine Veranstaltung gehen kann. Wer seine oder ihre Daten schützen will, muss zu Hause bleiben. Wer Einlass begeht, muss sich bereit erklären, durch die Gesundheitsbehörden erreichbar zu sein. Ab kommendem Montag muss im öffentlichen Verkehr schweizweit eine Maske getragen werden. Dies hat der Bundesrat an seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Zudem müssen Personen, die aus einem Risikogebiet in die Schweiz einreisen, während 10 Tagen in Quarantäne. Die neuen Einreisebeschränkungen bleiben bis am 20. Juli bestehen. Danach folgt die Schweiz voraussichtlich der Regelung der Europäischen Union. Grund für die neuen Massnahmen des Bundesrats sind die steigenden Infektionen mit dem Coronavirus. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden gestern 137 Fälle mehr als am Vortag registriert. Allerdings sind gewisse Kantone deutlich stärker betroffen als andere. Kantonsärztinnen und Ärzte sprechen inzwischen von einer zweiten Welle und fordern nun eine generelle Maskenpflicht im öffentlichen Raum. In Israel hat die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden deutlich über 800 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Wert, der in Israel seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurde. Die israelische Regierung hat daher neue Beschränkungen verkündet. Verschiedene Viertel in Tel Aviv sowie in der Hafenstadt Ashdod sollen für mindestens eine Woche abgeriegelt werden. In den Palästinensergebieten soll von Freitag an ein 5-tägiger Lockdown in Kraft treten. Russland hat entschieden, die neue Verfassung zugunsten von einem Machterhalt des amtierenden Staatspräsidenten Wladimir Putin wurde angenommen. Damit kann der Kreml-Chef voraussichtlich bis ins Jahr 2036 weiterregieren. Nach Auszählung der Wahlzettel sprachen sich rund 78% für die neue Verfassung aus. Die Wahlbeteiligung wurde vom Kreml mit 65% angegeben. Laut einer Sprecherin der Wahlkommission hätten während der 7-tägigen Abstimmung keine Verstöße oder Wahlfälschungen festgestellt werden können. Wahlbeobachterinnen und Beobachter sprechen dagegen von mehreren hundert Verletzungen des Wahlrechts. Insgesamt waren 110 Millionen Russinnen und Russen dazu aufgerufen, über die von Putin initiierte Verfassung abzustimmen. Damit noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es im Flachland mal sonnig, mal wolkig. Es bleibt jedoch überwiegend freundlich bei etwas kühleren Temperaturen von rund 22 Grad. Der Ausblick aufs Wochenende verspricht Ausflugswetter. Vielerorts zeigt sich nämlich die Sonne und es wird wieder wärmer bei Höchstwerten zwischen 25 und 27 Grad.
Rabe Info.
Heute starten die UNIA und der Schweizerische Gewerkschaftsbund ihre Suche nach Unterschriften. Gemeinsam mit dem Verkaufspersonal wollen sie gegen Sonntagsverkäufe ankämpfen. Denn der Berner Regierungsrat möchte im neuen Handels- und Gewerbegesetz des Kantons Bern mehr Kundenfreundlichkeit und weniger administrative Hürden für längeres Shoppen. In der Motion Wenger-Löffel, die das ganze Thema Ladenöffnungszeiten auf den Tisch gebracht hat, heißt es, die Anpassungen wären ein kleiner Schritt zu mehr Kundenfreundlichkeit. Ich habe Stefanie von Kranach gefragt, was denn aus ihrer Sicht gegen mehr Kundenfreundlichkeit spricht. Sie ist Gewerkschaftssekretärin in der Branchengemeinschaft Detailhandel der UNIA und war gestern bei uns im Studio zu Besuch.
Also schon der Titel dieser Motion ist eine Frechheit für alle, die im Verkauf angestellt sind. Weil dort sind die Arbeitsbedingungen nicht gut im Moment, die Löhne sind sehr tief, es wird eine enorme Flexibilität von den Angestellten erwartet. Und was im Moment wichtig ist, ist, dass man Eingeständnisse macht für die Arbeitsbedingungen im Detailhandel. Und Kundenfreundlichkeit ist nicht das, was jetzt relevant ist.
Es sollen ja jetzt 4 Sonntagsverkäufe bewilligungsfrei möglich sein für die Läden, für die ArbeitgeberInnen. Diese begrüßen das. Die UNIA wehrt sich dagegen. Bei mehr Arbeitslosigkeit, auch durch die Corona-Krise, könnte man da die geschaffenen Arbeitsstunden nicht auch begrüßen?
Nein, also das ist illusorisch zu glauben, dass durch 2 bewilligungsfreie Sonntagsverkäufe zusätzlich, dass da mehr Stellen geschafft werden. Sondern es heißt einfach, dass die, die im Verkauf arbeiten, noch mehr Überzeit machen müssen. Im Moment ist es schon so, dass bei einer 50% Stelle im Detailhandel eigentlich erwartet ist, dass man 6 Tage die Woche verfügbar ist. Und wenn dann noch ein 7. Tag dazukommt, das ist einfach zu viel. Aber man wird sicher nicht für diese 2 Sonntage mehr Arbeitsstellen schaffen. Also es sind nicht alle Detailhändler, die das begrüßen, sondern es sind vor allem die großen Ketten, weil für sie ist es kein Problem, die zusätzliche Arbeitslast eben über ihren Bestand an Verkäuferinnen und Verkäufer abzudecken. Und gerade für die kleineren Läden wird das problematischer. Es ist wirklich eine Vorlage, die vor allem den großen Ketten nützt und für die kleineren Betriebe eher schädlich ist.
Doch ob mit Bewilligungspflicht oder ohne, erfahrungsgemäß sind zum Beispiel im Dezember auch so die Läden am Sonntag geöffnet. Was spielt denn da eine Gesetzesänderung jetzt noch für eine Rolle?
Bei den Ladenöffnungszeiten lässt sich beobachten, dass man versucht, einfach immer mehr und immer mehr zu erreichen. Das ist so ein Trend, den man seit längerem beobachtet. Und einige liberale Politiker, die träumen von der 24-Stunden-Gesellschaft. Und das ist einfach etwas, wo die Arbeitnehmenden enorm drunter leiden. Und deswegen, wir wehren uns gegen jede Ausweitung der Rahmenbedingungen für diese Ladenöffnungszeiten.
Haben Sie denn da nicht manchmal auch Zweifel bei all dem boomenden Online-Shopping, dass man da dann irgendwann einfach gar keine Arbeitsplätze für Verkäuferinnen mehr hat, wenn man nicht mithält und eben diese Flexibilität der Kundschaft gewährt?
Ja, das ist ein Argument, das immer gebracht wird im Zusammenhang mit dieser Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Aber es stimmt einfach nicht, weil de facto, wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel an den Donnerstagsabend verkaufen, da ist praktisch, die Geschäfte stehen leer und die Verkäuferinnen müssen trotzdem da stehen. Das heißt, Onlinehandel konkurriert die offenen Läden, egal was sie für Öffnungszeit, weil es parallel funktioniert. Und was man hier auch beachten muss, es sind oftmals dieselben Geschäfte, die Profite machen und dass sich die dann einfach verlagern. Deswegen ist eben dieses Argument nicht wirklich zulässig. Und dann ist es eben auch schlussendlich eine Frage, die man sich auch als Kunde und Konsument stellen muss. Es muss einfach nicht sein, dass man 24 Stunden einkaufen kann. Und da ist das Problem, das ist extrem gewohnheitsabhängig. Also vor ein paar Jahren war es noch kein Problem, dass man am Samstag bis 4 Uhr einkaufen konnte. Und jetzt haben sich alle gewohnt, dass man das bis 5 Uhr kann und deswegen wird das auch gemacht. Man muss auch sagen, Kunden und Kundinnen, die können nicht mehr Geld ausgeben, nur weil die Läden länger offen sind. Es verteilt sich dann einfach mehr über den Tag. Und die Läden machen auch nicht mehr Profite. Sie müssen länger offen sein, das heißt, sie haben entweder längere Kosten, weil sie mehr Personal einstellen müssen. Aber was häufig die Realität ist, ist, dass sie eben nicht mehr Personal einstellen und einfach die Arbeitsbelastung auf die Arbeitnehmenden zunimmt.
Immer wieder wird schweizweit darüber diskutiert, ob Läden länger und häufiger offen sein sollen. Sie haben es gesagt, eine 24-Stunden-Gesellschaft. Es gab bereits diverse Abstimmungen, wo die Unia sich auch stets gegen längere Öffnungszeiten gestellt hat. Was nimmt denn die Unia jetzt aus vergangenen Abstimmungen mit oder auch aus vergangenen Diskussionen eben auch im Kanton Bern?
Also wir sehen uns eigentlich bestätigt darin, dass unsere Anliegen und Forderungen richtig sind. Was eben auch wichtig ist, wir sind die Branchengemeinschaft für den Detailhandel. Das heißt, die Entscheidungen auch, dass wir dieses Referendum jetzt führen, das wurde von Arbeitnehmenden aus dem Detailhandel getroffen. Wir haben da eine Abstimmung gemacht und das wurde durch sie entschieden. Und wir als Funktionäre, wir setzen um, was dort gewünscht wird. Und eben, wir sehen, dass es für die Angestellten ist, es eben nicht ein kleiner Schritt zu mehr Kundenfreundlichkeit, sondern für sie ist es ein effektives Problem, das sie auch dazu bringt, sich zu wehren dagegen. Und was man vielleicht auch in diesem Zusammenhang noch sagen kann, es ist sicher ein Erfolg des Frauenstreiks, dass man sagen kann, dass die Arbeitsbedingungen in diesen typischen Frauenbranchen, wie zum Beispiel im Detailhandel, jetzt vermehrt thematisiert wurden im letzten Jahr. Und gerade jetzt auch in der Corona-Krise, da haben alle geklatscht und das war wahnsinnig. Und jetzt gibt es als nächstes gerade eine Verschlechterung. Es gibt eine Stimmung, die Solidarität auch zeigen will in der Bevölkerung mit den im Verkauf Arbeitenden. Das zeigt sich eben auch darin, dass man in anderen Kantonen diese Abstimmung gewonnen hat. Und eben der Regierungsrat macht hier eine Politik, die total an dieser Stimmung vorbeigeht. Und dass das gerade jetzt, also nach der Corona-Krise kommt, wo eben alle so dankbar für die systemrelevanten Berufstätigen waren, führt bei mir schon zum Kopfschütteln.
Soweit Stefanie von Kranach. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei der Branchengemeinschaft Detailhandel der Unia. Passend zu all der Arbeit nun ein Lied mit dem Titel «Work» vom französischen Künstler Casey Lambist und der portugiesischen Sängerin Pongo. Gleich danach geht es hier weiter mit einem Beitrag über KlimaaktivistInnen, die in Zürich Banken versperrt haben und nun vor Gericht müssen.
You're haunting my night, every night, you're haunting my night. I work if I have to, work if I have to. You're haunting my night, every night, you're haunting my night. And I work if I have to, work if I have to.
Work!
It's about you.
Work if I have to.
Rihanna, Rihanna.
Rabe-Info.
Es war ein überraschendes Urteil. Im vergangenen Januar sprach ein Waadtländer Bezirksgericht 12 KlimaaktivistInnen frei, nachdem diese in einer Credit Suisse-Filiale Tennis gespielt haben. So wollten sie auf die Partnerschaft zwischen Roger Federer und der Credit Suisse aufmerksam machen. Denn diese investiert nach wie vor in fossile Energien. Der Richter wertete das Anliegen der KlimaaktivistInnen als höheres Gut als die Ruhe im CS-Gebäude. Nun kommt es aber in Zürich erneut zu einer Anklage gegen mehrere KlimaaktivistInnen. Dort versperrten AktivistInnen vom Kollektiv Climate Justice vor einem Jahr die Eingänge von CS und UBS-Filialen. Die Banken haben Anzeige erstattet, nun müssen sich die AktivistInnen vor Gericht wegen Nötigung und Hausfriedensbruch verantworten. Unterstützt werden sie dabei von insgesamt 12 Zürcher AnwältInnen. Diese haben sich sogar bereit erklärt, die Verteidigung der Angeklagten gratis zu übernehmen. Ein Beitrag von Salim Staubli.
Es war eine Protestaktion, die weltweit für Schlagzeilen sorgte. Im Juli 2019 setzten sich über 100 Klimaaktivisten und Aktivistinnen in weißen Schutzanzügen vor die Hauptsitze der UBS und der Credit Suisse. Mit der Aktion forderten sie die beiden Grossbanken dazu auf, nicht mehr in die Finanzierung von fossilen Energien zu investieren. Vor dem Hauptsitz der Credit Suisse in Zürich wurden damals rund 60 Personen vorübergehend festgenommen. Ein gutes Dutzend dieser Aktivistinnen und Aktivisten wird sich nun vor dem Zürcher Bezirksgericht verantworten müssen, weil sie gegen die Vorwürfe Einsprache erhoben haben. Überraschend sei die Anklage der Zürcher Staatsanwaltschaft daher nicht, betont Frieda Kohlmann vom Kollektiv Climate Justice.
Das ist schon etwas, womit wir und auch die AktivistInnen, die betroffen sind, gerechnet haben. Allerdings ist es natürlich trotzdem sehr erstaunlich, dass diejenigen, die auf den dringend notwendigen Klimaschutz aufmerksam machen, angeklagt werden und vor Gericht erscheinen sollen, während diejenigen, die das Klima zerstören, unbehelligt weitermachen können.
Auf die angeklagten Klimaaktivisten und Aktivistinnen kommt nun ein nervenaufreibender Prozess zu. Allerdings ist es durchaus möglich, dass dieser Prozess der Klimabewegung letztendlich sogar zugute kommt. Bei einem vergleichbaren Prozess im vergangenen Januar in Lausanne wurden die angeklagten Klimaaktivistinnen letztendlich wieder freigesprochen. Das überraschende Urteil sorgte daraufhin weltweit für Schlagzeilen. Protestaktionen wie diejenigen in Zürich seien aber auch sonst durchaus legitim, erklärt Frieda Kohlmann.
Wir befinden uns ja in einer existenziellen Klimakatastrophe, die auch an Handlungsmöglichkeiten verliert, je länger wir warten. Und insofern ist es absolut notwendig, sich für eine klimagerechte Welt einzusetzen. Dieser Protest ist absolut legitim und angesichts dieser Klimakrise ist es auch notwendig, diese Kritik an den Finanzflüssen immer wieder in den Vordergrund zu bringen. Also dass Credit Suisse und UBS weiterhin diese Klimakatastrophe mitfinanzieren, das ist ganz wichtig, um eben diese Aufmerksamkeit zu generieren.
Für Aufmerksamkeit sorgt auch die Tatsache, dass die Angeklagten während dem anstehenden Prozess von insgesamt 12 Zürcher Anwältinnen und Anwälten gratis verteidigt werden. Einer davon ist Thomas Schluepp, der mittlerweile voll und ganz hinter den Anliegen der Klimabewegung steht.
Ich selber bin bisher eigentlich nicht als Klimaaktivist in Erscheinung getreten. Also ich habe mich noch nie irgendwo angekettet vor irgendeinem Gebäude oder sonst wie. Aber ich habe im Zusammenhang mit dem Lausanner Prozess und eben dann diesem Zürcher Verfahren mich einfach jetzt auch etwas vertiefter wieder beschäftigt mit dieser ganzen Klimafrage. Und wenn man das tut, dann kommt man eigentlich nicht umhin, das Ganze als sehr dringlich und auch sehr umfassend bedrohlich zu betrachten. Und von daher gesehen haben wir es dann, ich und meine Kolleginnen und Kollegen, für richtig befunden, diese jungen Leute zu unterstützen und das auch eben unentgeltlich zu tun.
Die kostenlose Unterstützung ist für die Klimaaktivistinnen und Aktivisten ein Glücksfall. Frieda Kohlmann vom Kollektiv Climate Justice stimmt diese Tatsache besonders zuversichtlich im Hinblick auf den anstehenden Prozess.
Absolut zuversichtlich und auch begeistert, dass Menschen bereit sind, da ihre Arbeitszeit und ihre Kompetenz in den Dienst der Klimagerechtigkeit zu stellen und offenbar erkannt haben, dass es genau um das geht, nämlich jetzt KlimaaktivistInnen zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit weitermachen können. und auch die Frage aufzuwerfen, ob eine Rechtsprechung, wie sie im Moment besteht, überhaupt noch die Realität abbildet oder ob da auch was verändert werden muss.
Eine Frage, bei der sowohl juristische als auch politische Aspekte berücksichtigt werden müssten. Beim vergangenen Prozess im Lausanner Fall war dies ein Stück weit sogar der Fall. Damals anerkannte der zuständige Richter nicht nur die Notwendigkeit der Protestaktion, sondern bezeichnete sie gar als verhältnismäßig. Dennoch müsse auch ein solches Urteil letztendlich juristisch begründbar sein, betont Anwalt Thomas Schlup.
Das war ein Urteil eines Bezirksgerichtes, das juristisch begründet wurde. Und die Frage wird sich auch in Zürich um die Justiz drehen, also um das Recht. Also wie ist dieses Recht anzuwenden und wurde dieses Recht in dem Falle richtig angewendet? Das sind die Fragen, die sich da stellen. Und ich glaube, das hat wenig mit Politik zu tun, sondern das wird sich im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens, wird sich das auf der Grundlage des Rechts abspielen.
Was das für die Verhandlungen im anstehenden Prozess genau bedeutet, will Schlup allerdings noch nicht verraten. Das Lausanner Urteil habe jedoch deutlich gemacht, in welche Richtung es gehen könnte und wie sich ein solcher Prozess letztendlich gewinnen lässt.
Ich möchte mich hier noch nicht auf die Details der Verteidigungsstrategie, also jetzt ganz konkrete rechtliche Behelfe und so weiter festlegen. Aber wir werden sicher dem Gericht auch deutlich vor Augen führen, dass eben die Bedrohungslage bezüglich des Klimas derart ist, dass diese Aktionen am Ende des Tages gerechtfertigt waren, zumal eben unseres Erachtens nicht übermäßige Einwirkungen seitens der Klimaaktivisten stattgefunden haben, die dann wirklich den Rechtsfrieden gefährden würden und so weiter. Also wir werden auch in ähnlichen Bahnen sicher argumentieren, vielleicht nicht genau gleich, aber in ähnlichen Bahnen, wie das unsere Lausanner Kolleginnen und Kollegen getan haben.
Ob es mit dieser Strategie nun auch ein zweites Mal klappt, bleibt fraglich. Allerdings zeigt sich Frieda Kohlmann zuversichtlich, dass ihr Kollektiv den Prozess auch bei einer Niederlage weiterziehen würde.
Das wäre sicherlich sehr enttäuschend, weil es zeigen würde, dass weiterhin die Zerstörung des Planeten geschützt wird, auch rechtlich. Wie das dann weitergeht, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu früh zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Collective Climate Justice in die nächste Instanz gehen würde und weiterhin versuchen würde, für die Grundlagen des Lebens hier und an anderen Orten zu kämpfen.
Soweit Frieda Kohlmann vom Collective Climate Justice.
Rabe Info.
Heute vor exakt 2 Jahren hat alles begonnen. Unter grossem Medienrummel hat der Verein Grassrooted fast 30 Tonnen Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet und in einer Blitzaktion auf den Zürcher Strassen verkauft. Inzwischen hat der Verein unzählige weitere Tonnen krummes Gemüse gerettet und Menschen auf das Thema Food Waste sensibilisiert. Nun wollen die AktivistInnen von Grassrooted noch einen Schritt weitergehen und einen ökologischen Lebensmittelmarkt eröffnen, quasi als Gegenmodell zum herkömmlichen Supermarkt. Ziel der neuen Food-Kooperative ist es, ein ökologisches und soziales Ernährungssystem auf die Beine zu stellen. Wie das genau funktionieren soll, darüber sprach unser Inforedaktor Salim Staubli mit Dominik Waser vom Verein Grassrooted. Von ihm wollte er zunächst wissen, wie sich denn die neue Rampe 21 von einem herkömmlichen Supermarkt unterscheidet.
Zum einen ganz klar mit dem Modell der Mitgliedschaft, dass die Leute Mitglied werden können und somit Teil des Ladens sind und auch mitentscheiden können. Auf der anderen Seite aber auch bei den Produkten, bei der Qualität der Produkte, aber bei der Transparenz, woher die Produkte kommen, wer an den Produkten verdient und dass das Sortiment ganz einfach nicht so groß ist wie in einem Supermarkt, weil das völlig übertrieben ist und man nur Food Waste produziert mit diesem Riesensortiment.
Euer neuer Laden in Zürich setzt also vor allem auf ein ökologisches und soziales Ernährungssystem. Dominik Wasser, können Sie noch etwas ausführen, wie Sie sich ein solches System genau vorstellen?
Ja, für uns ist wirklich der systemische Ansatz sehr zentral und wir sind der Meinung, dass wir alternative Strukturen aufbauen müssen, die das von Grund auf anders machen. Das heißt wirklich, dass wir die ProduzentInnen kennen, die Höfe kennen, wo es natürlich geht. In der Schweiz ist es immer möglich, im Ausland ist es dann immer schwieriger und wir werden nicht von Anfang an alles ja wie in einer Wunschwelt schaffen, doch das ist auch nicht das Ziel, das möchten wir aufzeigen, dass wir das versuchen möchten. Das Wichtige ist, dass die Leute sich als Teil dieses Systems sehen, dass es nicht einfach eine Ware ist, die man für einen gewissen Preis, der normalerweise möglichst günstig sein soll, kauft, sondern dass man sich wie als Teil des Systems sieht und dass man auch die Entscheidung als einen wichtigen Akt quasi ansieht.
Die Rampe 21 wird vor allem ein ökologisches Grundsortiment, also frische und regionale Lebensmittel, anbieten. Was heißt das konkret? Auf was für Produkte können die Konsumentinnen und Konsumenten bei euch zurückgreifen?
Zum einen haben wir ein saisonales Gemüse- und Obstsortiment sicher im Laden, was aus der Schweiz, also aus Schweizer Produktion kommt, möglichst von Bäuerinnen und Bauern in der Nähe von Zürich. Dann werden wir Trockenprodukte, das heißt Mehl, Pasta, Getreidesorten, Hülsenfrüchte etc. haben natürlich. Und dann kommt dazu, dass wir einen Teil der Produkte aus dem Ausland haben, weil wir der Meinung sind, auch das ist ein Teil der Schweizer Situation. Die Schweiz wird abhängig sein, auch in Zukunft von Import. Das heißt, wir müssen sinnvolle Importe machen können in Zukunft. Und somit werden wir Trockenfrüchte und Nüsse im Sortiment haben. Wir werden aber auch Passata oder Olivenöl aus den europäischen südlichen Ländern beziehen.
Für solch große Projekte wie jetzt die Rampe 21 braucht es ja immer auch eine gewisse finanzielle Absicherung. Wie sieht diese Absicherung bei euch aus, respektive wie wollt ihr euch eigentlich finanzieren?
Klar ist das Ziel, dass es selbsttragend wird, denn es ist ein Laden, der soll längerfristig bestehen können und somit soll er selbsttragend sein. Wir versuchen, die Kosten, die laufenden Kosten für den Laden natürlich tief zu halten und darum auch dieses Mitgliedermodell, dass die Leute in Zukunft mitarbeiten können und so einen Teil der Arbeit übernehmen, was natürlich dann wieder die Kosten für den Betrieb des Ladens herunterbringt und man nicht horrende Margen auf die Produkte drauf tun muss. Und natürlich haben wir nicht hohe Löhne, wir haben einfach Einheitslöhne, welche für alle gelten, die mitarbeiten.
Nun ist es ja so, dass es in der Schweiz inzwischen eine ziemliche Palette an sogenannten Unverpackt-Läden gibt. Seht ihr euch von der Rampe 21 dort als Ergänzung oder würdet ihr sagen, die Rampe 21 unterscheidet sich doch noch ein wenig von diesen herkömmlichen Unverpackt-Läden?
Ja, ich würde ganz klar sagen, dass wir uns unterscheiden von Unverpackt-Läden. Wir unterscheiden uns aber auch von herkömmlichen Bioläden. Wir haben nicht unverpackte Produkte im Laden, weil wir der Meinung sind, der Impact der Verpackung ist normalerweise so klein, dass wir uns konzentrieren möchten auf die Herkunft und die Qualität der Produkte, weil das die größere Umweltwirkung hat. Und auf der anderen Seite sehe ich den Unterschied zu einem herkömmlichen Bioladen darin, dass wir eben nicht dieses Riesensortiment haben. Wir haben nicht den Anspruch, jederzeit, zu jeder Saison, jedes Produkt im Laden zu haben. Das heißt, Tomaten gibt es bei uns einfach dann, wenn sie in der Schweiz angebaut werden oder halt gar nicht. Und ich glaube, da sind die großen Unterschiede zu den anderen Läden.
Soweit Dominik Waser vom Verein Grassrooted. Weitere Infos über die neue Food-Kooperative Rampe 21 gibt es unter www.rampe21.ch. Eröffnet wird der neue Laden am 25. Juli in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Donnerstag, dem 2. Juli. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. Mitgewirkt an dieser Sendung hat Salim Staubli. Und am Mikrofon verabschiedet sich Noel Grossenbacher. Macht's gut und bis morgen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.